Hallo zusammen, danke, dass ich bei euch sein darf, danke, dass ich zu euch sprechen darf. Ja, mit meinen Schülern, das stimmt wirklich, ich mag die sehr gerne. Und seit ich Lehrerin bin, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre, habe ich immer gebetet, Gott gib mir Liebe für die Schüler. Und Gott macht das, also sehr erstaunlich. Und was will man dann anders machen, als für die beten? Ne? Auch von den Bordellen, Häusern, da waren wir am Freitag unterwegs und da habe ich ein Neues Testament auf Deutsch, eine Hausdame, also die kümmern sich um die Frauen, geschenkt. Da waren wir im Sommer dort und da konnten wir eigentlich zum ersten Mal richtig mit ihr selber auch über Jesus reden, unsere persönlichen Geschichten erzählen. Da habe ich gesagt, schade, ich habe jetzt kein Neues Testament auf Deutsch mehr, aber ich bringe dir im Herbst eins mit. Und hat sie sich so drauf gefreut, weil sie gemeint hat, ja, wenn ihr so redet von Gott und wie ihr mit Gott lebt, ich habe immer gedacht, Kirche ist nichts für mich. Also das ist immer so die anderen und komisch. Aber dadurch, dass sie uns kennenlernt, hat sie gedacht, ja, vielleicht ist das doch auch was für mich. Ne? Und ich finde das toll, dass wir zu ihr, zu ihrem Arbeitsplatz gehen und Gott sie sucht und Gott sie ruft. Oder ein anderer von denen, Security, auch von den Männern, haben auch teilweise eine gute Beziehung. Das sind ganz liebe, tolle Jungs. Und er hat auch ein bisschen so aus seinem Leben erzählt, was gerade nicht so gut läuft. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Ich habe halt zum Schluss gesagt, du, ich gebe dir mal ein Johannesevangelium, ne, aber nicht wegschmeißen. Sagt er, nee, er legt das in sein Auto. Habe ich gesagt, nicht ins Auto legen, du musst das lesen. Und schauen wir mal, was da passiert. Aber Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Okay, soweit. Danke für die nette Vorstellung, toll. Ich bin genau Lehrerin, unterrichte Englisch und Französisch und wirklich von Herzen gern. Gott hat mich gesegnet mit einer super Schule. Und ich mag meine Kinder, ich mag meine Kollegen, ich habe sogar einen tollen Chef, also ich gehe da echt gerne hin, aber Sommerferien, 6 Wochen, das passt schon so. Genau, ich gehöre zu Jesus der Weg, das ist mein Zuhause, ich bin da schon, ich glaube jetzt 10 Jahre oder so, richtig gerne und freue mich, dass ich bei euch sein darf, war auch schon mehrmals, paarmals auf jeden Fall hier im Gottesdienst, auch zu Konferenzen, finde es toll, wenn ihr Leute da einladet und ihr dürft echt wissen, ihr habt da ein, wie soll man sagen, ein Geschenk, das nicht nur für euch ist. Also Konferenzen, ihr segnet damit alle anderen, die ihr einladet, München und darüber hinaus. Deswegen cool, wenn ihr das weitermacht. Ein Fun Fact zu mir, ich liebe die Berge. Ich liebe Klettersteige. Ich war gestern im kleinen Walsertal, habe einen Klettersteig gemacht. Toll, und jetzt darf ich hier sein, auch toll, super. Ich möchte anfangen, bevor ich in mein Thema reingehe, mit 2 Eindrücken. Die ich bzw. eine Freundin vorher gekriegt habe für euch als Gemeinde. Das eine war ein Bild von schwarzen Kohlen, die so angepustet werden und die fangen da das Glühen an. Könnt ihr euch das vorstellen? Und ich glaube, das ist so, dass ihr oder viele von euch, ihr seid so schwarze Kohlen und da innen ist Glut und Gott pustet so einmal durch und die Kohlen fangen wieder das Glühen an. Die glühen nicht aus sich selbst, aber die brauchen dieses angepustet werden. Ich glaube, dass Gott euch anpustet, ja, lasst euch anpusten. Das zweite Bild war ein Teleskop, mit dem man so ins All rausgucken kann, kennt ihr bestimmt alle. Und ich glaube, was das bedeutet, ist, dass Gott euch einen Blick ins All gibt. Und All, Weltall, Weltraum, das sind ungeahnte Weiten. Das ist, was man mit dem natürlichen Auge nicht so sehen kann. Und es ist außerhalb dieser Welt, die wir so kennen. Und ich glaube, die Botschaft dahinter ist auch, dass der Herr sagt, schaut nicht nur auf diese Welt, nicht nur auf die Dinge, die halt so alltäglich auch, wie Beruf, Familie, was man so hat, Freunde, Freizeit, was euch vor den Augen steht, sondern schaut nach oben. Es gibt ungeahnte Weiten, die Gott euch sehen lassen möchte. Ungeahnte Dimensionen, aber er gibt euch dieses geistliche Teleskop, dass ihr da hineinschauen könnt. Und wir wissen ja, Jesus hat auch gesagt, hebt eure Häupter, eure Erlösung naht. Aber dafür müssen wir wirklich gucken, Gott, was ist bei dir, was hast du? Und Gott lässt uns das auch sehen. Ja, so viel kurze Vorrede. Ich habe euch eins meiner Lieblingsthemen mitgebracht, wenn wir die PowerPoint anmachen könnten. Dankeschön. Die Auferstehung und der Auftrag. Kennt ihr, ne? Die Auferstehung und der Auftrag, beides gehört zusammen, beides ist wichtig. Da gehen wir mal ans Ende vom Markus-Evangelium, Kapitel 16, könnt ihr mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ansonsten sind so zentrale Verse, die ich euch hier nochmal auf die Folien drauf gemacht habe. In Markus 16 lesen wir von der Auferstehung von Jesus und wir lesen gleichzeitig von dem Auftrag, den der Herr dann seinen Jüngern gegeben hat. Ich würde den ganzen Text so in 3 Abschnitten lesen und dann kurz was dazu sagen zu jedem. Wobei der letzte Abschnitt für mich persönlich heute der wichtigste ist. Aber du kannst auch dir einfach was anderes mitnehmen, je nachdem, was der Herr auch zu dir spricht. Wenn wir die Stellen lesen, stellt euch mal zwei Fragen. Fragt euch mal, wie haben die Leute in dem Text oder in der Geschichte reagiert? Und zweitens, wie hätte ich reagiert, wenn ich an deren Stelle gewesen wäre? Der erste Abschnitt ist Markus 16, 1 bis 8. Und da geht es um die Reaktionen am leeren Grab. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Auferstehungssonntag, wir haben drei Frauen, die gehen zum Grab, wollen Jesus einbalsamieren und dann finden sie ihn nicht. Mal vorstellen, was das ist. Du gehst zu einem Grab oder eine Leichenhalle und auf einmal ist die Leiche nicht da, du weißt nicht, wo das ist. Das ist ein junger Mann, es steht nicht da, dass es ein Engel war, aber höchstwahrscheinlich war es einer. Und er redet mit ihnen. Was waren die Reaktionen der Frauen? Könnt ihr euch reinrufen. Also ihr seid viel besser als meine siebte Klasse gerade, die schwätzen und reden. Und ich muss immer sagen, still sein und du schreibst und du, dich setzen wir um und ihr seid total der Klasse. Was sind die Reaktionen der Frauen? Wo sie hingehen, ja, aber dann? Ja, entsetzen und Bestürzung steht bei mir noch. Und was war das letzter Satz? Ja, also da war nicht, oh, der Herr ist auferstanden, super, super, sondern die waren erstmal krass geschockt. Also und gefürchtet und Angst, also da war alles, aber keine positiven Gefühle, muss man mal sagen. Das erste war nicht gläubig, ach ja, Jesus hat es schon gesagt, sondern was ist hier los, keine Ahnung. Und also ein bisschen verstört vielleicht, einfach, dass man sich in diese Personen reinfühlen kann. Ja, also die hatten das Problem. Was sagt der junge Mann? Er ist auferweckt, er ist nicht hier. Also ganz wichtige Info, geht gar nicht auf ihre Gefühle ein, sondern erstmal Fakt ist, Jesus ist auferweckt, er ist nicht hier, könnt ihr ja selber sehen. Und dass sie sich auch noch wirklich vergewissern können, sagt er, kommt rein, schaut es euch an. Wir haben es dann, wie ihr auch wisst, mit Augenzeugen zu tun, die das leere Grab gesehen haben und die den Auferstandenen gesehen haben. Sie gehen rein, das Grab ist leer und dann haben sie es weiter sagen sollen. Das war dann der Auftrag. Sagt seinen Jüngern, dass ihr euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Also die drei Frauen sollten als Augenzeugen vom leeren Grab zu den anderen Jüngern gehen und ihnen das noch sagen. Jesus hat in Markus 14, 28 den Jüngern schon mal gesagt, nachdem ich auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Also das hat Jesus schon angekündigt. Alles, was in seinem Leben passiert, Jesus sagt, wir machen das, dann passiert das. Also er bereitet seine Jünger drauf vor. Kurz auf die Seite, er bereitet auf dich vor. Wenn Jesus was in deinem persönlichen Leben tun wird, ist es nicht so, dass Sachen einfach so plups passieren, sondern wenn wir mit Jesus gehen, können wir erwarten, dass Jesus zu uns redet und dass Jesus uns auf die Dinge vorbereitet. Manchmal in der Bibellesezeit, im persönlichen Gebet, manchmal durch ein Wort von Geschwistern, manchmal einfach so im Gespräch, einfach so das innere Ohr offen haben, so was sagt Jesus, was in meinem Leben passieren wird. Weil wenn es ungewöhnliche Dinge sind wie hier, kann man dann sagen, das hat er mir schon vorher gesagt. Für die Frauen heißt das, die mussten die Jünger an etwas erinnern, was die Jünger eigentlich schon wussten. Das war jetzt keine neue Info, sondern die Jünger hätten denken müssen, aha, ja stimmt, hat er uns gesagt, echt, ist es wirklich so? Oder irgendwie darauf reagieren, aber das war eigentlich eine Erinnerung. Da ist noch die Frage, wie oft müssen wir uns selber an Sachen erinnern, die Jesus uns schon gesagt hat? Und das ist vielleicht für dich persönlich Was hat Jesus dir gesagt, wo du dich wieder neu dran erinnern darfst? Weil sein Wort vergeht ja nicht, ist ja ewiges Wort. Wenn er einmal was sagt, dann hält es die Jahre, die Zeitalter, die Ewigkeiten hindurch. Und gleichzeitig, vielleicht dürfen wir uns auch noch öfter gegenseitig erinnern an das, was Jesus uns gesagt hat. Also wenn du befreundet bist, hoffentlich mit ein paar Geschwistern in der Gemeinde, kannst du dir auch erinnern an, schau mal, das hat doch Jesus eigentlich gesagt. So ein Bibelvers, eine Schriftstelle. Oder wenn wir die prophetischen Worte voneinander kennen, auch mal sagen, hey, du hast doch da mal ein prophetisches Wort gekriegt, halt es doch fest. Ich war doch dabei, als irgendjemand über dir geweissagt hat, das und das, und du lebst da gar nicht drin, du streckst dich da gar nicht aus, vielleicht machst du mal einen Schritt in diese Richtung. Wir brauchen da einander und wir brauchen Erinnerung. Das ist der Punkt. Die Frauen am leeren Grab, die sollten nicht nur das Grab sehen, sondern viel wichtiger, die sollten ihn selber sehen. Die sollten den auferstandenen Jesus sehen, was natürlich, finde ich, maximal aufregend ist. Wenn jemand sagt, du siehst gleich einen Menschen, der war tot und der ist wieder lebendig geworden. Also sowas ist ja vorher noch nicht so oft im Alten Testament, vielleicht mal so Elia oder sowas, Elia, der mal einen Jungen aufgeweckt hat, aber es war jetzt nicht so, passiert immer, ja, weiß nicht, ob ich da hingehe oder nicht, sondern das war was super Wichtiges und der Engel hat gesagt, ihr werdet ihn auch selber sehen. Also auch schon Vorbereitung, der wird euch noch begegnen. Die Reaktionen haben wir schon kurz angeschaut. Die haben sich, obwohl sie gute Infos gekriegt haben, haben die sich gefürchtet. Also das Herz ist manchmal langsam im Reagieren auch auf gute Infos, die Gott dir gibt. Die werden hier aber nicht geschimpft, sondern die werden einfach weggeschickt als Zeugen der Auferstehung. Nebenbei, die waren im Grab und sind dann weggegangen und die haben aus dem Grab keine Kultstätte gemacht. Nicht? War in den Pfingstferien in Israel so eine Rundreise und es ist Wahnsinn, was da für Kultstätten sind. Also ich spreche jetzt nicht gegen Erinnerungsorte und gegen sich erinnern, was Gott gemacht hat, aber es ist Wahnsinn, wie viel Drumherum und Religion da ist, aber Gott ist nicht da zu finden. Ne? Jesus sagt, die den Vater anbeten, nicht an bestimmten Orten in Geist und Wahrheit. Also die machen da keinen Gedenkgottesdienst am leeren Grab, die zünden keine Kerzen an, die salben nicht den Stein, sondern die gehen weg. Warum? Weil Jesus weg ist. Jesus ist nicht in dem Grab. Da ist keine göttliche Präsenz, keine magische Aura, sondern Jesus, der Lebendige, ist der Lebendige und er lässt sich finden, aber eben nicht in seinem Grab, weil der Engel gesagt hatte, da ist er nicht. Ne? Vielleicht ist es bei dir so, dass du Jesus auch an Orten, Stellen, in Gewohnheiten irgendwie suchst und du merkst, da ist er nicht. Dann ist es irgendwie so eine leere, sag mal, Handlung, Form, aber da ist kein Leben, da ist keine Präsenz Gottes. Und dann vielleicht die Ermutigung, such den lebendigen Jesus, nicht in den Orten, wo er vielleicht früher mal war, wo du ihm früher begegnet bist, sondern jetzt hier heute, erst nach wie vor der Ich Bin, der sich auch von dir finden lässt. Also wenn deine Gebetszeit, so Gottes Gegenwart fehlt, dann connecte wieder mit Gott heute und dann krieg ihn mit und seine Auferstehung nicht nur eine, sag ich mal, Form, das ist zweitrangig, ihm begegnen ist das Wichtigste. Ich möchte noch kurz was sagen zu der Bedeutung der Auferstehung, weil ja die körperliche Auferstehung Jesu oft geleugnet wird, ja, der war am Kreuz, aber der ist nicht gestorben und ist auch nicht auferstanden oder manche, der ist gestorben, aber der ist nur geistig, ideologisch auferstanden, das ist ein Schwachsinn. Jesus ist gestorben und Jesus ist auferstanden. Das ist das Allerwichtigste an unserem Glauben. Wenn wir das uns nehmen lassen, können wir alles andere vergessen. Also Jesus ist wirklich körperlich auferstanden. Paulus schreibt 1. Korinther 15, 17, wenn Christus nicht auferweckt ist, ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Da können wir alles und alles predigen vergessen, aber er ist auferstanden. In Römer 4, 15 sagt Paulus auch wiederum, Jesus ist unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt. Also er ist nicht nur für uns gestorben, sondern er ist auch für uns auferweckt, damit wir vor Gott gerecht sein können, also richtig sein mit Gott. Wir müssen nicht mehr Sachen tun, sondern durch das, was Jesus getan hat, sind wir, wenn wir es annehmen, mit Gott im Reinen und gerecht vor Gott. Das ist die Bedeutung der Auferstehung. Die Sünde ist bezahlt und der Tod ist besiegt, und zwar durch den Menschen Jesus Christus für uns Menschen. Das ist die gute Nachricht. Und die kann man auch im Bordell in 3, 4, 5 Sätzen weitergeben. Geht zack, zack, schnell und berührt Herzen und verändert Leben. Ja, das Evangelium, die gute Nachricht der Auferstehung, 1. Korinther 15, 3, 5, müsst es alles nicht mitlesen, ich lese es euch gerne vor, da sagt Paulus, das Evangelium ist Definition, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde, dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist dann den Zwölfen. Gute Nachricht, drei Fakten. Er wurde am Kreuz hingerichtet, ist gestorben. Er wurde begraben und er ist auferstanden. Das sind die drei einfachen Fakten, die ein Kindergartenkind lernen kann. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium und das wurde in den prophetischen Schriften schon angekündigt. Es ist also nicht, Vorsicht, es ist nicht, das Evangelium ist nicht Nächstenliebe. Das Evangelium ist nicht, werde ein besserer Mensch. Das Evangelium ist nicht, halte die Gebote. Und das Evangelium ist nicht einmal, Gott ist gut. Das ist alles richtig, aber das Evangelium ist zentriert in der Person Jesus Christus, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Das ist die Kraft Gottes. Das müssen wir, das dürfen wir festhalten. Es sind Tatsachen, auf denen unser Glaube steht. Es ist das leere Grab und es ist die körperliche Auferstehung von Jesus. Darauf beruht unser Glaube. Nicht auf den Gefühlen, die manchmal so sind, manchmal so. Manchmal im Gottesdienst fühlen wir uns Gott so nah und manchmal denken wir, irgendwie alle werden berührt, nur ich nicht. Gefühle sind Gefühle, manchmal spüren wir was, manchmal nicht. Unser Glaube steht auf den Fakten, auf dem leeren Grab und auf der Auferstehung Christi. Das ist das Allerwichtigste unseres Glaubens. Und da auch für uns als Gemeinde und Leib Christi, lasst uns das Wichtigste auch das Wichtigste bleiben. Lasst uns nicht zweitrangige Dinge nehmen, die auch gut und wichtig sind, aber nicht das Wichtigste und ihnen den ersten Platz geben, sondern in unserer Prioritätenliste muss das Wichtigste sein. Das Wort Gottes, das Gebet, ihm begegnen, seine Auferstehung verkündigen, das ist das Wichtigste und alles andere kommt an anderer Stelle. Das sind die großen Wahrheiten und die müssen die großen bleiben. Und die kleineren, auch wichtigen Wahrheiten, die dürfen sich dann unterordnen. Und die müssen wir natürlich auch festhalten. Also die Auferstehung Christi ist die Grundlage von allem. Er lebt. Und weil er lebt, kann er retten, kann er befreien, kann er helfen, können in seinem Namen Dämonen ausgetrieben werden, kann er dir begegnen, kann er dich versorgen, kann er dir Rat geben. Alles nur, weil er lebt. Und weil er lebt, kann er dir auch persönlich begegnen. Deswegen, wenn du vielleicht schon länger nicht mehr Jesus persönlich begegnet bist, mach dich auf, ihm zu begegnen. Nicht nur ein Glaubensbekenntnis zu haben und Wahrheiten festzuhalten, das ist eine Sache, aber dem Auferstandenen immer wieder persönlich begegnen, weil das ist, was unseren lebendigen Glauben ausmacht. Da war mir noch am Herzen, wenn du, und ihr seid ja schon länger mit dem Herrn unterwegs, zumindest die meisten von euch, wer von euch ist über 20 Jahre mit Jesus unterwegs? Vor, zu wem rede ich hier? Über 10 Jahre? Also die für 20 waren noch über 10, über 5, ein Jahr. Wer ist noch nicht ein Jahr mit Jesus unterwegs? Super, cool. Immer gut, wenn in der Gemeinde frisch Geschlüpfte sind sozusagen. Du hast einen guten Weg angefangen, geh weiter. Das ist jetzt für die, also fast für euch alle, die Jesus schon jahrelang kennen, er will dir immer wieder neu begegnen. Du musst nicht Wasser abfüllen und dann von vor 3 Jahren, da hatte ich mal gluck, 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 eine Begegnung mit Jesus. Ich weiß, es ist schön, diese Bergspitzen aus der Vergangenheit, nicht vergessen, was der Herr Gutes getan hat, aber gleichzeitig im Hier und Jetzt und heute und immer wieder täglich Brot ihm neu begegnen. Da möchte ich dich herausfordern. Oder wenn du denkst, ja, ich gehe mit Jesus, gehe in die Gemeinde, mach so die christlichen Sachen, die man macht, aber irgendwie meine Beziehung mit Jesus ist eingeschlafen. Ne? Da war früher mehr Feuer und Leidenschaft und ich habe gern von ihm geredet und für Leute gebetet und jetzt mache ich das halt auch noch, aber es ist nicht mehr so ein Drang in mir, ich habe nicht mehr so das Bedürfnis danach. Gib dich nicht damit zufrieden, das muss nicht so sein. Du kannst Jesus wieder neu begegnen und he is the man on fire. Ne? Er hat das Feuer, er gibt dir das Feuer, er gibt dir die Leidenschaft. Er sagt nicht, also jetzt musst du mal wieder einen Kurs machen für Evangelisation, weil sonst, sondern er redet mit dir und er wird Liebe neu in dir entfachen, wenn du merkst, da ist irgendwie was abhanden gekommen. Also nicht denken, früher war alles besser und naja, jetzt ist es halt so, sondern Jesus ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat immer noch brennende Leidenschaft für dich, brennende Leidenschaft für Menschen in deinem Umfeld. Deswegen begegne ihm neu, weil er hat versprochen und das gilt für euch, er ist gekommen, um uns Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und das heißt, wenn wir auch 10, 20, mehr, 30, wer ist über 30 Jahre? Wow, okay, will jemand anders sprechen? wenn wir so lange mit Jesus unterwegs sind, er hat gesagt, Leben im Überfluss, das ist seine Verheißung, nichts anderes. Nichts anderes, Leben im Überfluss. Leben kommt aus innen, Leben kommt aus der Beziehung mit ihm. Dafür hat er bezahlt, dafür ist er die Garantie. Das ist in seiner Auferstehung schon jetzt für uns drin, Leben im Überfluss. Oh, das war der erste Abschnitt. Rede ich euch zu schnell? Sag mal, ist irgendjemand, der sagt, langsamer reden? Okay, weil manche Schüler sagen, mach mal, Frau Geber, ein bisschen langsamer, okay. Also wenn es euch zu schnell ist, mache ich gerne langsamer. Ansonsten, ihr kennt die Texte. Ich hoffe, es ist was Frisches für euch dabei. Der zweite Abschnitt, die Reaktionen auf die Auferstehung. Markus 16, 9 bis 14. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündeten es den übrigen, auch jene glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den 11 Aposteln selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Hier haben wir das erste Mal in der Geschichte, wo die gute Nachricht, das heißt das Evangelium, die frohe Botschaft weitergegeben wird. Wo ein Mensch dem anderen Menschen sagt, der Herr ist auferstanden, ohne dass diese eine Person den Herrn vorher gesehen hat. Das erste Mal in der Geschichte. Was ist die Reaktion? Kennt ihr das? Wir haben die beste Nachricht, geben die weiter und die Reaktion ist, glaube ich nicht, brauche ich nicht. Echt, du glaubst an Gott. Ist Unglaube. Von Anfang an ist mit Unglaube zu rechnen. Das ist da. Ich will nicht sagen, es ist normal oder natürlich, aber das ist diese Reaktion. Und ich freue mich, dass es in dem Text so steht, damit wir nicht denken müssen, oh, das ist aber jetzt komisch, sondern es war am Anfang auch schon da. Und gleich zweimal haben wir hier den Unglauben. Und das waren jetzt Leute, die Jesus kannten und denen Jesus schon gesagt hat, ich werde auferstehen. Aber als sie es dann hören, waren sie ungläubig. Vielleicht, wenn du an dein eigenes Leben denkst, wie oft musstest du von Jesus hören, bevor wirklich der Glaube gegriffen hat, bevor da was gekeimt ist, bevor du gedacht hast, ja, vielleicht ist da doch was dran. Ich war gestern mit dem Freund, wo ich klettern war, er hat mir auch seine Geschichte mit Gott erzählt, der ist übrigens hier zum Glauben gekommen, das ist schon ein paar Jahre jetzt her, aber der ist hier zum Glauben gekommen und wo der zum ersten Mal gehört hat von Gott und Jesus, hat er gedacht, echt, es könnte einen Gott geben. Also es war noch gar nicht, ich will mich jetzt bekehren oder so, sondern ey, das wäre interessant, wenn es echt einen Gott geben wird. Also da sind wir so als Gesellschaft, da fangen wir oft an, gibt es einen Gott? Und ja, er ist diesem Gott dann begegnet, er ist dann gläubig geworden und Jesus hat sein Leben verändert. Und diese Reaktion auf die gute Nachricht vielleicht in deinem Umfeld, wenn du das Evangelium weitergibst, vielleicht müssen es Leute auch öfter hören, ne? Vielleicht ist es nicht gleich beim ersten Mal, dass es funzt, würden wir sagen, in der Oberpfalz, oder dass es klickt. Vielleicht ist es einfach öfter. Da möchte ich dich ermutigen, dran zu bleiben. Vielleicht bist du die Person, die 10. Person, die irgendjemand von Jesus erzählt und dann macht es Klick. Und ja, vielleicht ist da echt was dran. Vielleicht lädst du jemand 10 Jahre länger in Gottesdienst oder irgendwohin ein, aber irgendwann ist ein, ja, ich gehe mal mit, ja, ich bin bereit dafür, dann bleib dran. Lass dich nicht von diesen anfänglichen Unglaubensreaktionen irgendwie abhalten, weil wenn die sich hier abhalten hätten lassen und auch ja, dann wäre nichts weiter passiert. Aber der Herr ist beständig, der Herr bleibt dran. Und deswegen hier eine Ermutigung, bleib du auch an deinen Leuten dran, bis das Wort ins Herz fällt und das hervorbringt, wozu der Herr das gesandt hat. Nebenbei, was ich bei dem Text super schön finde, ist, Jesus kommt zum Essen. Der kommt nicht als irgendwie beten oder fromme Sachen machen, sondern der kommt beim Essen. Und das liebe ich an Jesus, weil er ist ja Immanuel, er ist ja Gott mit uns. Er sagt ja nicht, hier sind die heiligen Hallen und hier kommt hin, sondern er sagt, ich komme zu euch. Wir wissen, wenn Jesus mal wiederkommt und die heilige Stadt kommt vom Himmel, dann wird Gott bei uns wohnen, der wird mit uns sein. Er liebt uns, er genießt uns in unserem Umfeld. Der braucht keine frommen Kreise, religiösen Handlungen, braucht er gar nicht. Das hält ihn manchmal sogar ab. Der möchte uns einfach da begegnen, wo wir sind und wie wir sind. Und am natürlichsten, glaube ich, sind wir beim Essen, oder? Also jeder isst so, wie er isst. Manche haben mehr Manieren, manche weniger, aber da sind wir einfach, wie wir sind, das Allernatürlichste. Und da kommt der Auferstandene hin und redet mit den Leuten, mit seinen Leuten. Er weiß natürlich, so dass der Unglaube war, weil er kennt ja alles. Was ist seine Reaktion? Guckt mal, wenn ihr es vor euch habt in den Text oder erinnert euch, wie reagiert er? Passt schon. Ich weiß, Glauben ist schwierig. Streng dich nicht so sehr an. Nee, der weist sie zurecht. Und Jesus hat ja nicht so oft, die Pharisäer ein bisschen, aber hat nicht so oft zurechtgewiesen, aber bei Unglauben, das ist, was er gar nicht abkann. Das packt er nicht, wenn wir nicht glauben. Ist dann nicht irgendwie böse oder sauer, ne? Aber er sagt so nicht, Unglaube geht nicht. Es ist nicht zu tolerieren. Nicht in einer bösen Haltung, ich hoffe, ihr versteht es, aber er sagt, Unglaube geht nicht. Warum? Weil Jesus von uns Glauben erwartet. Hebräer 11,6 sagt er, wenn wir Gott nahen, ist die Voraussetzung, dass wir an ihn glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ohne Glauben funktioniert diese Beziehung mit dem lebendigen Gott nicht. Ihr wisst es, ihr kennt ihn schon lange und seid mit ihm unterwegs, aber vielleicht auch jetzt nicht nur ich mache das schon immer, es ist Routine geworden, sondern Glauben haben. Ne? Da begegnen wir Gott neu, da schmecken wir Gott neu, da kommt auch was Neues von Gott in unser Leben. Und er wohnt ja in unserem Herzen, der Auferstandene in unserem Herzen durch den Glauben. Wir sind seine Wohnung, als Gemeinde sind wir sein Tempel, wir sind sein Haus, aber auch einzeln, jeder von uns in ganz viele kleine Wohnungen, wo der Heiland da drin wohnt. Wir tragen ihn in uns und deswegen lasst uns durch den Glauben ihm Raum geben in unserem Herzen. Je mehr Glaube, wirst du, desto größer ist die Wohnung. 50 Quadratmeter, 60 Quadratmeter, 100 Quadratmeter. Dein Glaube macht in dir Quadratmeter für den Herrn. Seid ihr soweit mitgegangen? Seid ihr bereit für den dritten und letzten und für mich heute wichtigsten Abschnitt? Okay, wir machen weiter. Markus 16, 15 bis 20. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Da ist unser Jesus heute. Er ist nicht mehr im Grab und er ist nicht nur auferstanden, sondern er ist erhöht und er sitzt zur Rechten Gottes. Wenn ihr euch erinnert an das Teleskop vom Anfang, lasst uns mal so in unserem inneren Auge so rauszoomen in den Himmel selbst. Lasst uns mal innerlich so nach oben gucken in den Himmel. Da sind nämlich nicht nur Sterne, sondern über dem allen ist der Mensch Jesus Christus. Und das Wort sagt, er ist erhöht über jede Gewalt und jede Macht und Kraft und Herrschaft. Und dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist, ist Herr der Herren. Und er ist König der Könige. Er ist über alle Himmel erhöht. Ihm gehört die Herrschaft. Und es gibt keinen anderen Namen, der über seinem Namen ist. Teleskop raus, da ist unser Jesus, das ist er. Das ist er heute, er ist der Höchste. Er sitzt zur Rechten Gottes und er sitzt da, weil er uns dort vertritt. Er sitzt für uns zur Rechten Gottes. Er ist unser Anwalt, Fürsprecher und hoher Priester. Und er ist der, der unsere Gebete von oben auf die Erde beantwortet. Da ist er. Jetzt haben wir über die Auferstehung ein bisschen geredet oder ich habe darüber geredet und jetzt kommen wir zum Auftrag. Mit der Auferstehung hört es nämlich nicht auf, sondern dann ist ein Auftrag damit verbunden und der letzte große Auftrag unseres Herrn. Er hat nicht gesagt, bauet Kirchen, er hat nicht gesagt, errichtet Klöster, er hat nicht gesagt, macht schöne Gottesdienste und tolle Veranstaltungen, sondern der Auferstandene hat gesagt, geht in die ganze Welt. Dieses kleine Land Israel, in dem er sich bewegt hat, ist gestorben in Jerusalem, auferstanden in Jerusalem, aufgefahren in den Himmel. Er wird mal auf den Ölberg wiederkommen. Das ist so Zentrum der Weltgeschichte, dieses heilige Land. Aber er hat nicht nur gesagt, Israel, das auserwählte Volk, sondern er hat es gesprengt. Die Sicht der damaligen Juden, wir sind das erlöste Volk, wir gehören Gott und der Rest ist Goyim, Nationen, die braucht Gott nicht. Er hat gesagt, geht in die ganze Welt. Das Evangelium ist nicht nur für euch, sondern es ist für die ganze Schöpfung. Oder Luther sagt, für alle Kreatur. Auf jeden Fall schickt er sie hin, rauszugehen, wegzugehen. Und Gott sei Dank, die Apostel haben das gemacht. Die sind gegangen, die haben ihre Welt verlassen. Stell dir mal vor, die wären in Jerusalem geblieben. Die hätten erweckliche Veranstaltungen gemacht. Pfingsten empfangen den Heiligen Geist und dann freuen die sich so dran an ihrem Sprachengebet und machen jeden Dienstagabend Sprachengebetsabend. Aber die wären nicht hingegangen. Ne? Das ist, was hat der Herr als Auftrag gegeben? Was machen wir damit? Es gibt große Wahrheiten, es gibt kleinere Wahrheiten, es gibt diesen einen großen Auftrag. Und alle anderen Aufträge, die Jesus uns gibt, müssen sich diesem Auftrag unterordnen. Macht das Sinn? Das ist der letzte große Auftrag des auferstandenen Herrn, der gilt, bis er wiederkommt. Und alle anderen, auch wichtigen Sachen, die er gesagt hat, ordnen sich dem unter. Das ist der, auf Deutsch, Missionsauftrag, auf Englisch, The Great Commission. Nicht nur freue dich am Herrn, sondern geh hin. Das ist Auftrag, das ist, was wir tun sollen. Kann man sich fragen, Reaktion damals, die Apostel oder die Jünger hören das und denken, oh, in die Fremde. Oder muss ich das zurücklassen, dann muss ich meinen Job aufgeben, ich muss weg von daheim. Dann kann ich nicht mehr in die Alpen gehen, wie soll in die Wüste, vielleicht mag ich das Essen nicht oder gibt es gefährliche Tiere und Krankheiten und alle Unabwägbarkeiten, das ist ja für Deutsche sowieso schlimm, ich bin Deutsch, ne? Also es ist wirklich so, wenn was nicht planbar ist und nicht ganz sicher und kein Plan ABC, macht ja was mit einem, aber Jesus mutet es denen zu und er mutet es uns heute zu, dass er sagt, geht hin, sagt den Freunden Tschüss, gehe hin. Reaktion der Apostel, die haben Haus und Habe verlassen, die sind ins Ungewisse losgezogen. Die hatten keinen Google Maps und vorher irgendwie schon Informationen. Wir sind ja Informationszeitalter, wir können ja alles lesen über alle Völker, die es gibt fast. Die Apostel sind gegangen, die haben ganz wenig gewusst. Wir vertrauen oft auf unser Wissen, aber unsere Sicherheit ist nicht im vielen Wissen, das ist gut, aber unsere Sicherheit ist in dem Herrn und in seinem Auftrag. Und die waren diesem Auftrag Gott sei Dank gehorsam. Die Botschaft, die sie hatten, war Tod und Begräbnis und Auferstehung Jesu. Und da hatten sie den Heiligen Geist und die Bestätigung vom Herrn. Merkt ihr was? Das ist super einfach. Das ist tatsächlich nicht kompliziert. Man kann da viele Bücher schreiben und forschen und darf man alles machen, ist nicht verkehrt. Aber die Kraft selber kommt von Jesus. Der Auftrag ist einfach, die Kraft kommt vom Heiligen Geist. Und nebenbei, es gibt keine andere Kraft, die Menschen rettet. Es gibt nur dieses eine Evangelium, das Rettung bringt. Hebräer 5,9 heißt es, Jesus ist der Urheber ewigen Heils. Und es gibt nur dieses eine Heil. Und in 2. Petrus 3,18 heißt es, er ist unser Herr und Heiland. Es gibt nur einen Herrn, es gibt nur diesen einen Heiland. Es gibt auch keinen anderen Name unter dem Himmel, in dem wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte, ne? Es gibt nur diesen einen Namen Jesus. Der eine Heiland, das eine Heil, der eine Gekreuzigte, der eine Auferstandene, das eine Heil, das er mit seinem Blut, haben wir vorhin von gesungen, erkauft hat. Und es ist eine Rettung und die reicht voll und ganz aus für alle Menschen und die ganze Schöpfung. Mit seinem Blut hat er versöhnt alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Den Kosmos hat er mit Gott versöhnt durch sein Blut. Und deswegen sagt er, geht in alle Schöpfung. Es ist meine Schöpfung. Ich habe die gemacht. Ich habe bezahlt. Ich habe erlöst. Und ihr Gemeinde kriegt von mir den Auftrag, diese gute Botschaft in die ganze Schöpfung zu tragen, dass es ein Heil gibt, einen Erlöser, eine Auferstehung, ein ewiges Leben. Das ist an euch, diese gute Botschaft weiterzugeben. Der Herr sagt dann auch in Markus 16, wer gläubig an diese Botschaft, gläubig geworden, getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer ungläubig ist, wird verdammt werden. Und ihr tauft ja auch auf den Namen des Herrn Jesus, in dem das Heil ist, in dem Rettung ist, die Tragik ist, dass es ein Entweder oder ein Oder gibt. Es gibt kein Mittelding, es gibt keine Grauzone, es gibt ein Gerettet und es gibt ein Verloren. Und es gibt keine zweite Chance. Das Wort sagt, es ist uns gesetzt zu sterben und dann gibt es das Gericht. Und wenn wir nicht bis zum Tod mit dem Schöpfer versöhnt sind, gibt es nachher keine zweite Chance. Das hört man nicht oft, aber es ist wichtig, sich in diesem Leben für Christus zu entscheiden, ihn in diesem Leben anzunehmen. Es gibt keine zweite Möglichkeit. Es gibt auch keinen Plan B von Gott. Gott hat einen Sohn und er hat einen Plan A. Und der Plan A, wie wir gesungen haben, ist, er sendet den Sohn, er gibt den Sohn. Und in dem Sohn ist alles, in dem Sohn ist die Errettung der ganzen Menschheit. Wer aber nicht an das Evangelium dieses Sohnes glaubt, der wird verdammt. Johannes der Täufer sagt, wer ihm nicht gehorcht, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Es ist krass, es ist eine Tragik und es ist die wichtigste Botschaft, die es überhaupt gibt, dass es möglich ist, gerettet zu werden, dass man nicht verloren gehen muss. Verloren, warum? Na, verloren wegen dem Gericht Gottes, wegen dem Zorn Gottes. 1. Thessalonicher 1,10 heißt, Christus rettet uns vor dem kommenden Zorn. Evangelium ist rettende Botschaft. Retten vor Zorn, retten vor Gericht, retten vor verloren gehen. Oder auch der Zorn, den Gott hat, Römer 1,18, über Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, der wird sich offenbaren. Jetzt Gnadenzeit, Gott hält es zurück. Aber er wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Das ist auch das Evangelium. Das müssen wir wissen, das müssen wir auch den Leuten sagen. Und die gute Nachricht ist, Gott hat unseren verdienten Zorn am Kreuz getragen. Er hat diesen schweren Leidensbecher für uns genommen. Er hat die Strafe für uns ausgehalten, damit wir gerettet werden können. Er war sozusagen der Blitzableiter Gottes am Kreuz. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Römer 10, 13, 15 heißt es, denn jeder, der den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, der wird gerettet werden. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Ich mag das voll mit den Füßen. Ich habe ein paar Freunde, die Missionare sind, also die wirklich in andere Länder gegangen sind oder gehen, um da das Evangelium zu verkündigen. Die haben sich senden lassen, also die haben hier per Definition schöne Füße. Schau mal deine Füße an und überleg, wie schön sie sind. Einige von euch, das ist, was ich immer wieder höre, ist ein, ja, aber muss man denn in andere Länder gehen? Also ist nicht Deutschland Missionsland? Ja. Richtig. Reicht es nicht, wenn ich meiner Familie und Verwandten, Freunde, Umfeld die gute Nachricht weitergebe? Unbedingt wichtig, macht es auf jeden Fall nicht aufhören. Wir brauchen das in unserem Land. Gleichzeitig gilt der Auftrag an die Gemeinde nicht nur deinem Umfeld, sondern er gilt der ganzen Schöpfung. Es für die ganze Welt. Deswegen sagt Jesus, geh hin, er sagt es auch heute noch. Warum ist es wichtig? Warum ist es wichtig, dass wir nicht nur hier, sondern überall das Evangelium verkündigen? Die einfache Antwort ist, weil es noch nicht überall gehört worden ist. In Deutschland ist Bibel noch und nöcher. Wenn jemand in den Gottesdienst gehen will, in eineinhalb, vielleicht manchmal zwei Stunden, glaube ich, ist ein erwecklicher Gottesdienst erreichbar, wo wirklich gute Nachricht verkündet wird. Im Land sind, wenn auch ganz wenige, aber sind wiedergeborene Christen, die den Herrn kennen, die man erreichen könnte. Das Evangelium ist in unserem Land präsent. Wie im Moment damit umgegangen wird, ist eine andere Sache, aber es ist da. Die gute Botschaft ist da. Es gibt christliche Literatur in den Medien, vor allem soziale Medien. Es ist in der deutschen Sprache, es ist da. Darf noch wachsen, soll noch zunehmen, aber es ist da. Es gibt Flecken auf dieser Erde, da ist es überhaupt nicht. Keine gute Botschaft, kein Jesus und dementsprechend keine Möglichkeit, gerettet zu werden. Jesus sagt in Matthäus 24, 14, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Also wenn er wiederkommt. Und bevor das Ende kommt, also bevor Jesus wiederkommt, muss, so sagt Jesus das hier, jede Nation, auf Griechisch steht hier Ethnos, eine Volksgruppe, das Evangelium gehört haben. Anders gesagt, der Herr kommt erst wieder, wenn alle diese Volksgruppen, Ethnos, ethnischen Gruppen, das Evangelium gehört haben. Alle, die auf dieser Welt sind, die auf diesem Globus sind. Vorher wird er nicht kommen. Wenn ich vielleicht die Grafik mit diesen Zahlen mal eingeblendet kriegen könnte. Dankeschön. Es gibt je nach Zählung und Kriterien ungefähr 17.000 Volksgruppen, ethnische Gruppen und je nach Definition und Zählung sind ungefähr 7.000 noch ein bisschen mehr, der rote Balken, 7000 noch unerreicht. Einfach mal, führt euch das mal zu Gemüte. Das ist so eine Statistik von Joshua Project, leider nur auf Englisch im Internet. Ungefähr 8 Milliarden Menschen und von denen haben fast 3,5 Milliarden Einzelpersonen keinen Zugang zum Evangelium. Das heißt nicht nur, die sind Atheisten, Agnostiker oder die sind irgendwas anderes, die haben keinen Zugang. Die können nicht sagen, ich lade mir mal eine Bibel runter oder oh, ich kaufe mir jetzt doch mal ein Neues Testament, das, weil es nicht in ihrer Volksgruppe vorhanden ist. Das heißt, sie haben keine Möglichkeit, gerettet zu werden, weil ja nur das Evangelium retten kann. Bei den ersten zwei Abschnitten mit der Auferstehung war immer so die Frage, wie haben die Leute reagiert? Stell dir vielleicht mal vor, wie hättest du reagiert am letzten Grab, am leeren Grab? Jetzt deine Reaktion, wenn du so eine Statistik siehst, macht das was mit dir? Ist da irgendwie, ich würde jetzt da gern drauf reagieren, ich würde da gern was machen, ich würde gern auch irgendwas dafür tun, dass dieser rote Balken irgendwie kleiner wird, dass mehr von diesen unerreichten Volksgruppen, wie man sie nennt, erreicht werden mit dem Evangelium. Von den Missionaren, die in andere Kulturkreise, zu anderen Volksgruppen als der eigenen gehen, wie viel Prozent, denkt ihr, gehen zu wirklich unerreichten Gruppen? Richtig, 3%. Das heißt, wenn man es, ich meine, was für Arbeit, mal ehrlich gesagt, was für Arbeit ist es für den Herrn und für Gemeinden, Missionare überhaupt auszusenden, gerade im reichen, schönen Deutschland, wo es einem so saugut geht. Wer geht denn in solche Länder, wo es arm ist, wo ein Diktator herrscht, wo Christsein richtig schwierig ist? Und wenn dann jemand sagt, okay, ich verlasse meine Heimat, von 100 Leuten, die das wirklich machen, viele planen es ja, aber machen es dann nicht, von denen, die das wirklich machen, von 100 gehen 3 dahin, wo das Evangelium noch nicht ist. Das heißt, die anderen gehen dahin, wo schon irgendwie das Evangelium ist. Ich freue mich, wenn Missionare nach München kommen und hier eine Gemeinde aufmachen. Super, brauchen wir, absolut. Es gibt Städte in dieser Welt mit weit mehr Einwohnern, wo keine einzige Gemeinde ist. Und vielleicht kein einziger Hauskreis. Einfach, dass man das Gewicht mal so spürt. Eine Freundin von mir ist Missionarin, tatsächlich in Afghanistan im Moment, war vor den Taliban, ist nach den Taliban wieder ins Land gekommen, ist super gefährlich, ist krasses Leben, also ist wirklich nichts, was ich mir aussuchen möchte, bin ich ganz ehrlich. Sie ist in den Philippinen, haben da einige Gemeinden unter Studenten gegründet, ist dann von Gott nach Afghanistan gerufen worden, ist jetzt da und sie sagt, Simone, schickt keine Missionare in die Philippinen, die sind erreicht, da gibt es genügend Kirchen. Warum gibt es die? Weil in der Vergangenheit, vergangene Jahrzehnte, viele dahin gegangen sind, die haben da gearbeitet, die haben das Evangelium verkündigt, die Filipinos haben es angenommen, sind trainiert worden, können ihr eigenes Volk erreichen. Klar gibt es immer noch Leute, die nicht glauben, aber da ist genügend Evangelium, Substanz, Glauben, Jünger Jesu, die können ihr eigenes Volk evangelisieren. Deswegen sagt sie, schick die nicht mehr dahin. Schick die dahin, wo noch keiner ist. Ne? Also wir müssen auch schlau sein, wenn wir schicken, dahin schicken, wo der rote Balken ist. Genau, ihr versteht das. Geld ist auch wichtig für Missionen. Von 10 Euro, die für christliche Zwecke gespendet werden, wie viel Geld geht in Mission unter unerreichten Volksgruppen? Wie viel? Weniger. Bisschen lauter? Weniger als 30? Weniger? Es ist 1 Cent. Von 10, also man muss ja Leute erstmal zum Spenden kriegen. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob ich das stellen darf, wer von euch zahlt den Zehnten? Ich finde, persönliche Meinung, Spende geht drüber los. Der Zehnte gehört dem Herrn, das ist sein Eigentum. Wenn wir ihm nicht geben, dann scheißen wir ihn. Erst was drüber ist, ist freiwillige Opfergabe. Einfach nur so mal, ich hoffe, ich darf das sagen, nachdenken. Also für alles, was so gespendet wird für christliche Sachen, wird ganz wenig für Mission überhaupt gespendet. Und von der Mission für die wirklich Unerreichten, die gar nichts haben, keinen Jesus, kein Evangelium, ist es 1 Cent. Irgendjemand verwaltet das Geld der Heiligen. Lasst uns schlau sein, wo wir spenden, was wir spenden. Vielleicht dahin säen, wo noch nichts wächst, dass der Herr der Ernte seine Ernte bekommt. Vielleicht die nächste Folie dazu, ein bisschen praktisch. Was kann man tun? Wir haben die Auferstehung, wir haben den Auftrag, wir haben so viele Unerreichte. Man kann Nummer 1 selber natürlich gehen. Vielleicht redet der Herr zu dir und sagt, ich möchte, dass du gehst. Mach eine Bibelschule, mach eine Jüngerschaftsschule, lass dich ausbilden, trainieren für das, was vor dir liegt. Oder lass dich von deiner Gemeinde mal senden in einen Kurzzeiteinsatz. Das muss jetzt nicht irgendwie Ende der Welt sein, das kann auch mal ins Nachbarland sein oder eine andere Stadt. Einfach dieses Gehen, sich aufmachen, praktisch werden lassen. Es kann auch sein, ich habe im Sommer Freunde, die Missionare in Tadschikistan sind, die habe ich einfach mal besucht. Einfach mit ihnen Zeit verbracht, sie ermutigt, mit ihnen gebetet. Das ist auch das ganze Unterstützen, ne? Das Werk des Herrn unterstützen im Gehen, aus seinem eigenen Mal herauskommen. Zweitens, wie kann man es praktisch machen? Man kann selber geben, Finanzen geben an was, Dinge, die mit Mission oder Unerreichten zu tun haben. Entweder macht das über die Gemeinde oder es gibt ja genügend Werke wie Open Doors oder so, wo man weiß, die arbeiten wirklich an der Front sozusagen, dass man da hineinsät und sich selber Schätze im Himmel sammelt. Man kann natürlich, sollte man auch beten, ne? Jesus sagt, betet, dass der Herr der Ernte Arbeiter in die Ernte schickt. Einfach beten für Arbeiter, für verschiedene Länder, für Volksgruppen oder auch für Missionare. Kann man alleine machen, kann man mit anderen machen. Dein Gebet kann nämlich dahin gehen, wo deine Füße nicht gehen. Du kannst für Länder, Volksgruppen beten, die du nie sehen wirst, wo du deinen Fuß nie hinsetzen wirst. Aber dein Gebet kann dahin gehen und das Gebet eines Gerechten ist wirkungsvoll. Deine Gebete für die Unerreichten wirken. Lass mich euch das sagen, eure Gebete, diesen roten Balken zu verringern, die wirken. Die sind nicht umsonst und einfach fromm gesagt als Übung, sondern die wirken, Gott beantwortet die. Dann praktisch kann man noch mit Leuten ins Gespräch kommen, die in dieser Arbeit tätig sind, sei es sie zu ermutigen, sei es um sich selber zu informieren, sei es um im Gespräch, was ich ja gerade mit euch mache, diese Informationen oder auch den Auftrag weitergeben oder mit Organisationen einfach mal sich zusammenschließen, Leute, die das Thema auf dem Herzen haben, sich selber informieren, dann das weitergeben, multiplizieren oder wenn ihr sagt, hey, wir haben das wirklich, Freunde von mir haben das am Herzen gehabt, haben dann in der Gemeinde in Regensburg so einen Missionskreis gestartet. Im Endeffekt haben sie sich dann selber als Missionare senden lassen. Einfach das Mobilisieren, dass es nicht nur beim Hören und Wissen bleibt, ne? Sondern dass man was damit tut. In Jesus der Weg, wo ich daheim bin, haben wir jeden Dienstagabend einen kleinen Dienst oder Gebetsgruppe und wir beten für ein unerreichtes Volk jeden Dienstag, wir beten für befreundete Missionare und für Gemeindegründung. Ist einfach so, wir haben jetzt keinen eigenen Missionar ausgesandt, aber so unterstützen wir das und wenn jemand daran Interesse hat, der kann dann immer vorbeikommen und mitmachen und mal schauen, was der Herr weiter damit macht. Genau, das ist Jesu Auftrag an seine Gemeinde. Das ist das Evangelium Christi an die Enden der Erde zu tragen. Es ist der Auftrag an seine Gemeinde, alle Volksgruppen mit dem Evangelium zu erreichen. Wenn wir das nicht machen, macht das keiner. Wenn wir den Auftrag nicht ernst nehmen, nimmt den keiner ernst. Wenn unsere Generation den vernachlässigt, dann wird in dieser Generation nichts passieren. Das ist wirklich ein ernster, heiliger, freudiger, aber trotzdem ernstzunehmender Auftrag. Warum sollen wir nochmal hingehen zu diesen Stämmen, Volksgruppen, ganz komischen Sprachen, damit die gerettet werden können? Jesus ist der Retter, aber man muss ihn anrufen und dafür muss man von ihm hören, damit man ihn anrufen kann. Und auch nicht zu vergessen, Jesus kommt erst wieder, wenn es alle gehört haben. Nicht alle Einzelpersonen, aber alle Volksgruppen, repräsentativ sozusagen. Diesen Auftrag hat er gleich am Anfang, sofort nach der Auferstehung, seiner Gemeinde gegeben. Dieser Auftrag gilt bis heute. Wir sind heute seine Gemeinde. Dieser Auftrag gilt uns. Das Wort von Jesus, an die Enden der Erde zu gehen, gilt uns. Es ist ein unerfüllter Auftrag und Jesus erwartet, wenn wir ihn Herr nennen, dass wir ihm gehorchen, dass wir diesen Auftrag erfüllen, dass wir uns auch als Einzelpersonen und Gemeinden irgendwie daran beteiligen. Heißt das nicht, ihr müsst alle gehen, ich will kein schlechtes Gewissen machen, nur dass ihr seht, das ist der Auftrag, der gehört uns. Das war das Herz von Paulus in Römer 15. Wie viele Minuten habe ich noch? 1, 2, 5? Ihr schaltet mir einfach das Mikro aus. Sag wie viel? 5, okay. Schaffe ich sogar. Gut. Römer 15, 20 sagt Paulus, ich setze meine Ehre da rein. das Evangelium zu verkündigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern wie geschrieben steht. Denen nicht von ihm verkündigt wurde, werden sehen, die nicht gehört haben, werden es verstehen. Das Herz von Paulus, von diesem Apostel der Heiden war, die, die nicht gehört haben, die müssen hören. Die, die nicht gesehen haben, die müssen sehen. Dafür hat er gelitten, dafür ist er verfolgt worden, dafür hat er sich schlagen lassen, damit das Evangelium dahin kommt, wo es noch nicht ist. Und so ist auch das Evangelium nach Europa gekommen, so ist es auch zu uns gekommen. Kann ich mal die Weltkarte haben? Danke an die Technik. Auch von Joshua Project hier seht ihr die Volksgruppen der Welt. Jede Volksgruppe ist jetzt egal, ob die 30 Millionen hat oder manche sind nur 300, also ist jetzt von der Größenordnung ein bisschen verschieden, sind Volksgruppen. Und die roten Punkte sind die unerreichten Volksgruppen. Das heißt, die sind eigentlich unsere Priorität. Ne? Wo die grünen Punkte sind, da bitte keine Missionare mehr hinschicken, die können das selber. Die roten Punkte, die haben noch nicht gehört, aber die müssen hören. Die müssen hören, weil der Herr es gesagt hat. Das ist, darauf basiert sich das Ganze. Jetzt am Ende einige Bibelstellen, vieles, was ihr schon wisst, vielleicht für manche neu. Es gibt unerreichte Volksgruppen oder hey, das ist unser Auftrag. Was mache ich eigentlich? Wie bringe ich mich da so ein? Ich möchte hier noch die Gelegenheit geben, dass du darauf antwortest. Wenn du das mit dem Auftrag, in alle Welt zu gehen, die Unerreichten zu erreichen, gehört hast und du willst dem Herrn eine Antwort drauf geben, nicht so, okay, das denkt Simone also, sondern ja, Herr, ich sehe, das ist ein Auftrag von dir, dann sag's dem Herrn im Gebet. Geh zum Herrn und sag, ja, ich habe das gehört und ich möchte dir mein Ja geben. Ich stehe dir zur Verfügung für diesen Auftrag. Gott sucht nicht die Fähigen, sondern er befähigt die, die Ja sagen, die sich rufen lassen, die mit in den Auftrag treten. Oder wenn du das schon gehört hast und du weißt es schon oder du hast dich mal so damit beschäftigt, hast es aber wieder liegen lassen und du möchtest dem Herrn ein neues Ja geben, dann sag's dem Herrn. Sag dir, ich möchte wieder, ich sehe, das ist dein Auftrag, ich weiß, er ist wichtig, ich will dabei sein. Sag's ihm im Gebet. Und belass es nicht nur dabei, dass du es hörst oder dass du es vielleicht mal wieder hörst, sondern reagier irgendwie aktiv drauf. Mach irgendwelche, wenn es kleine Schritte sind, aber mach deine Schritte. Und sprich ihm dein Ja hörbar aus. Ne? Worte haben mehr Kraft als Gedanken. Nicht nur im Herzen so, klack, klack, okay, ich habe es ausgemacht. Geht auch, ist auch wirkungsvoll. Aber nimm dir Zeit und sag dem Herrn einfach dein Ja nochmal. Und es geht hier, wie ihr vielleicht gemerkt habt, nicht darum, was kann ich jetzt vom Herrn kriegen? Es geht nicht darum, Herr, segne mich. Macht er sowieso. Sondern es geht um das, es gibt da einen Auftrag. Und der Herr ist immer noch daran interessiert, dass dieser Auftrag erfüllt wird. Er will wiederkommen, er wartet. Und es liegt an uns, wie es auch mal heißt, sein Kommen zu erwarten und es zu beschleunigen. Und indem wir diese roten Punkte weniger werden lassen, desto schneller wird dann Jesus auch wiederkommen. Genau, und nicht, ich, Herr, was kann ich jetzt von dir haben, sondern Herr, was kann ich dir geben? Was möchtest du von mir? Wie kann ich mich daran beteiligen? Das ist eine ganz andere Art zu denken, die uns in Deutschland, glaube ich, mal sehr gut tut. Gib ihm dein Ja dafür. Stimm mit seinem Auftrag überein. Du musst da nicht letztendlich mit Menschen übereinstimmen. Was will der Pastor von mir? Was will der von mir? Was sagt dieser Online-Prediger? Kann man sich alles anhören? Ist alles wichtig? Ja. Aber erst, was sagt denn der Herr? Was ist denn sein Auftrag? Und wie platziere ich mich in diesem Auftrag? Und da nicht nur, das ist der Auftrag für allgemein die Gemeinde und die anderen und die Missionare, die gehen, sondern nee, es ist mein Auftrag. Der ist für alle Jünger Jesu. Ich folge Jesus, ich bin sein Jünger. Der Auftrag ist für mich. Dann mach da die konkreten Schritte. Da ist auch nicht wichtig, wer du bist, was du weißt, was du kannst, wie alt du bist. Nee, wichtig ist dein Ja. Wichtig ist, dass du sagst, Jesus, ich habe es gehört und ich will da mitmachen und dann schau, was Jesus tut. Also lass die Predigt, das Wort nicht nur an dir vorbeigehen, sondern reagier drauf. Lass die Chance nicht, wie sagt man, ungenützt. Stell dir vor, es ist so ein Zug, der hält, die Türen gehen auf, dann gehen die Türen wieder zu und der Zug fährt weiter. Und vielleicht ist das so ein Moment, wo Jesus sagt, da gibt es einen Auftrag, Tür auf, wer will mitkommen, die Erreichung der Welt für den Herrn. Dük, dük, piep, 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 Tür zu, fährt weiter. Der Zug hält auch mal wieder, aber ihr wisst, wie ich meine. Manchmal sind so Momente, wo Gott sagt, jetzt nimm die Hand, jetzt schlag ein, jetzt sag ja, jetzt mach's fest, jetzt reagier. wenn du merkst, es ist so ein Moment für dich, dann nimm den Moment und gib dem Herrn dein Ja. Steig ein und fahr mit. Als letzte Folie, für mehr Informationen, Links von einem Freund, Bekannten von mir, für unerreichte Volksgruppen spezifisch, könnt ihr fotografieren, wenn ihr wollt. Oder rechts, da habe ich meine Infos und Zahlen her von dem Joshua Project. 5 Minuten. Amen.